Ihr Lieben, ich freue mich, dass wir zusammen Gott feiern, dass wir bei ihm sind, dass wir mit ihm rechnen dürfen. Er will uns beschenken, er erweckt sein Volk, er wird wiederkommen. Und auf diesem Weg sind wir unterwegs und ja, wollen ihm Schritt für Schritt folgen. Ich will einige Verse mit euch teilen, ganz vom Ende vom Johannesevangelium. Ich steige da direkt mit ein, Kapitel 21. Das ist so einige Wochen nach Ostern hier die Szene und wir sind einige Wochen nach Ostern. Also passt. Das ist Johannes 21 und ich würde lesen 15 bis 23. Johannes 21, 15 bis 23. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Führe meine Schafe zur Weide. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest. Aber wenn du alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dahin führen, wo du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Dann sagte Jesus zu Petrus: Folge mir. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, ihnen folgte. Es war derselbe Jünger, der beim Festmahl an der Seite von Jesus gelegen hatte. Er hatte Jesus damals gefragt: Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, was wird aus ihm? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Folge du mir nach. So kam in der Gemeinde das Gerücht auf, dass dieser Jünger nicht sterben wird. Aber Jesus hatte nicht gesagt, dass er nicht sterben wird, sondern er hat gesagt: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? Amen. Liebst du mich? Das sind hier die ersten Worte von Jesus. Ja, was würde er sagen? Was würden seine ersten Worte sein? Sie, also Petrus und Jesus, waren sich seit dem Ostertag ein paar Mal begegnet, aber das war immer in der Gruppe. Und so ein Gruppensetting ist ja auch ein bisschen safe so irgendwie, ne? Ist nicht so persönlich. Und jetzt nach diesem Frühstück, wir sind hier am See in Galiläa, das ist das erste Gespräch unter vier Augen, von dem wir hören. Petrus hat sich wahrscheinlich gefragt: Was soll ich zu ihm sagen? Er war ja sonst nicht so auf den Mund gefallen. In den 3 Jahren, die sie zusammen unterwegs waren, war Petrus eigentlich immer der, der zuerst dran war. Also der Erste, wenn es darum ging, Entscheidungen zu treffen, der Erste, wenn es darum ging, Fragen zu stellen, der Erste, wenn es darum ging, Jesus als Herrn zu bekennen, aber auch der Erste, wenn es darum ging, dummes Zeug zu reden. Und das ist oft so der eine, der ausspricht, was die anderen vielleicht auch gedacht haben, aber sich nicht getraut haben. Er hat nicht so den Filter, haut das alles raus. Und mit seiner ganzen Entschlossenheit ist er Jesus gefolgt. kurz vor Ende, kurz vor der Verhaftung, verpasst Jesus ihm einen Dämpfer, den Petrus gar nicht annehmen konnte. Das lesen wir in Johannes 13, ab 36. Simon Petrus fragte Jesus: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete: Wohin ich gehe, dorthin kannst du jetzt nicht mitkommen. Du wirst mir aber später folgen. Da sagte Petrus: Herr, warum kann ich nicht jetzt nicht mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich einzusetzen. Jesus erwiderte: Du bist bereit, dein Leben für mich einzusetzen? Amen, Amen, das sage ich dir. Bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst. Petrus musste lernen, seine Entschlossenheit reicht nicht aus. Er hatte sich selbst seine eigene Fähigkeit zur Treue überschätzt. Und jetzt steht er vor Jesus, zum ersten Mal hat er keine Worte. Was sollte er jetzt noch zu Jesus sagen? Was gab es noch zu sagen? Wie sollte er das wieder gut machen? Aber Jesus kommt auf ihn zu. Und was sagt er? Eine Frage: Liebst du mich? Da ist keine Abrechnung. Da ist kein Abstand. Da ist keine Abfrage von Reue. Tut es dir auch wirklich, wirklich leid? Da ist kein Aushandeln von Bedingungen. Also wenn das, Petrus, wenn das mit uns beiden nochmal was werden soll, dann musst du aber wenigstens, Punkt, Punkt, Punkt. Sondern da ist einfach diese Frage: Simon, liebst du mich? Und Jesus ist wie immer voller Liebe, aber er ist auch glasklar, er ist auch messerscharf. Vielleicht seid ihr über diese Anrede gestolpert, Simon, Sohn des Johannes. Das haben wir so länger nicht gehört. Petrus, oder Kephas auf Aramäisch, das war der Name, den Jesus ihm gegeben hat. So der Beiname, der Fels, The Rock, ja? Wer Actionfilme mag oder so. Und da war eine Verheißung drin in dem Namen. Auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Du wirst eine leitende, eine grundlegende Funktion in meiner Gemeinde haben. Und das war nicht nur ein Arbeitsauftrag, sondern das war Lebensberufung. Und jetzt spricht Jesus ihn an: Simon, Sohn des Johannes. Und ist sozusagen alles wieder auf Anfang gestellt. Als wenn er ihm nie nachgefolgt wäre, da ist ganz neu die Frage: Wirst du mir weiter folgen? Es wird jetzt nichts auf nichts vorausgesetzt an dieser Stelle, sondern neu die Frage: Bist du mit mir auf dem Weg? Und das ist ein zweites, was Jesus sagt, und das kann wie ein Stich sein oder wie ein präziser Schnitt mit einem Skalpell: Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Das ist irgendwie eine komische Frage, oder? Aber ich glaube, das ist so eine Frage, die ganz viel aufdeckt, weil Petrus sich dessen ganz sicher gewesen war. Wenn du ihn eine Woche vorher gefragt hättest, er sagt: Ja klar, guck dir die anderen Typen doch an. Ja, Thomas stellt immer komische Fragen und so. Ich werde für dich sterben. Ich, wenn alle anderen weg sind, dann bin ich immer noch da. Ich weiß, was ich will. Ich halte dran fest. Und Petrus musste lernen unter Tränen, wie wenig all die guten Vorsätze wert waren. Kleines Mädchen sagt ihm auf den Kopf zu: Du gehörst doch zu dem Jesus. Und er verflucht sich selbst. Er sagt: Ich kenne ihn nicht. Dreimal hat er Jesus verleugnet. Und dreimal fragt Jesus ihn: Liebst du mich? Und das ist nicht die Frage: Hast du Schmetterlinge im Bauch? Ja, bist du verliebt? Kriegst du so ein Kribbeln im Bauch, wenn du mich siehst? Jetzt in dem Moment hatte Petrus ein Kribbeln im Bauch, aber das war ein anderes Gefühl. Das ist die Frage: Bin ich die Nummer eins für dich? Stellst du mich über alles andere, auch über deine eigene Eitelkeit? Dein Verliebtsein in deine eigene Entschlossenheit im Glauben? Sagst du Ja zu mir als deinem Herrn und damit auch Nein zu allen anderen Herren? Du kannst Jesus nie annehmen, so zusätzlich zu. Ja, noch, du kannst ja noch Optionen noch dazu buchen, so im Handyvertrag. Nein, wenn du zu Jesus Ja sagst, ist das auch eine Absage an alle Konkurrenten. Und das ist die einfache Frage, die stellt Jesus jedem von uns. Und nicht erst, wenn du dreimal den Herrn verleugnet hast. Da fragt er nicht nach deinen Erlebnissen, deinen Gefühlen, deinen Leistungen, sondern er fragt, gibst du mir dein Herz? Und das ist nicht eine Frage, die man nur einmal beantwortet oder die man nur einmal gestellt kriegt. Sage ich gleich noch was zu. Also, die Frage war, liebst du mich mehr als alle anderen? Und mit seiner Antwort macht Petrus klar, dass er verstanden hat, worum es geht. Dieses Spiel mit dem Vergleichen, das hat aufgehört. Liebst du mich mehr als alle anderen hier? Also eigentlich sagt Jesus, Alex, bist du frömmer, bist du ein besserer Christ als der Matthias und als die anderen alle? Was ist für eine Frage? Ne? Er hält ihm den Spiegel vor. Matthias guckt ganz erschreckt. Hältst du dich immer noch für was Besseres, Petrus? Und er versteht oder er fängt an zu verstehen, das ist eine Sache zwischen mir und Jesus. Die anderen kommen hier gar nicht mit ins Spiel an der Stelle. Ja, ich baue nicht auf meinen Vergleichen. Wenn Jesus dir deine Sünde zeigt, dann nützt es ja auch nichts zu sagen, ja, aber mein Nachbar, der macht noch ganz andere Sachen. Ja, das ist dann seine Sache zwischen ihm und Jesus. Aber die Frage ist, was ist in deinem Herzen? Petrus baut auch nicht mehr auf seine eigene Sicherheit, seine eigene Selbstsicherheit, sondern er sagt, Jesus, du kennst doch mein Herz. Du weißt, da ist auch viel Schrott drin, aber ich gebe es dir. Und du weißt doch, ich liebe dich, so gut wie ich kann. Also er definiert sich nicht über seine fromme Entschlossenheit oder so, sondern er definiert sich darüber, wie Jesus ihn sieht. So wie David betet im Psalm 139, erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Das hier bin ich, komm mit deiner Leuchte. Also er definiert sich darüber, dass Jesus ihn kennt. Du kennst doch mein Herz, Jesus. Herr, du weißt alles. Du bist Gott. Du kennst mein Herz für dich. So stolpernd, so bruchstückhaft, so hinfällig es sein mag. Ich hänge mich an dich. Und Jesus stellt dir diese Frage. Liebst du mich? Und das ist die Basis für alles andere. Das ist die Wurzel, das ist die Quelle. Alle Erkenntnis, allen Dienst, alles, was da noch kommt. Und der Grund dieser Quelle ist das, was Jesus selbst als Basis geschaffen hat. Es geht nicht los mit der Frage, liebst du mich? Sondern es geht los mit dem Bekenntnis von Jesus zu dir. Ich liebe dich. Ich gebe alles für dich. Bevor Jesus dich nach deiner Hingabe fragt, gibt er sich hin für dich, weil ich dich so sehr liebe. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es geht weit über den menschlichen Schäfer hinaus. Ja, der ist ja doch am Ende, geht es dann auch um Wolle und Milch oder Lammbraten oder so. Aber dieser Hirte gibt sich hin, bevor wir überhaupt über Hingabe nachdenken. Als ich noch Sünder war, Feind, Verräter, da hat er mich geliebt. Und wenn ich feindlich verhalte, wenn ich ihn verrate, dann liebt er mich immer noch. Das ist der Petrus, zu dem Jesus gesagt hat, geh hinter mich, Satan. Und für ihn hat er sich hingegeben. Der gleiche Johannes schreibt in seinem ersten Brief in 4, Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und hat sich selbst für uns dahin gegeben. Das ist die Grundlage. Also vor der Frage, liebst du mich, ist die Zusage von Jesus, ich liebe dich, ich sehe dich und ich will dich, ich liebe dich. Du bist kostbar in meinen Augen. Er liebt dich. Durch Jesus kannst du auch eine Liebesbeziehung mit dem Vater haben. Und das ist der Kern. Das ist die Botschaft für Petrus, das ist die Botschaft für uns. Am Anfang steht diese Begegnung und dann geht es auch weiter. Nicht aber, nicht dann kommt was anderes, aber daraus wächst was. Und das ist eine Berufung dann auch zum Dienen. Markus 3, Vers 14 heißt, da wird beschrieben, wie Jesus die 12 Jünger beruft. Und es heißt da, er berief die 12, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete, zu predigen, zu heilen und Dämonen auszutreiben und so weiter. Also da ist die Berufung, bei Jesus zu sein. Und da ist auch die Berufung, für Jesus zu gehen. Aus der Begegnung, aus der Liebesbeziehung wächst ein Dienen für Jesus, für andere. Petrus bekommt hier eine Aufgabe, weide meine Schafe. Er hat eine Leitungsaufgabe für die entstehende Gemeinde. Und genauso hat Jesus eine Berufung für dein Leben. Und entscheidend ist, diese Berufung in den Dienst folgt auf die Klärung der Beziehung. Also am Anfang ist dieses, ich liebe dich, liebst du mich? Und dann, weide meine Schafe, tu du diesen Dienst, den ich für dich habe. Es ist nicht etwa umgekehrt, wenn du erstmal das getan hast und wenn es genug ist, dann schaue ich mal, wie ich mich zu dir verhalte oder so. Nee, du kannst Jesus nie beeindrucken. Du bist zuerst Kind Gottes und dann Mitarbeiterin, Mitarbeiter. Wenn sich das verdreht, wenn sich das umdreht, dann wird dein Dienst verdreht sein, verkrampft, freudlos, unbarmherzig gegen dich und andere. Pflichtübung, ja? Wir wollen immer wieder diese Wurzeln tief gründen lassen in der Liebe von Christus. Ja, wir sind gerade dabei hier in dieser Zeit jetzt, wir bauen vieles neu auf, entwickeln Teams und so weiter, wollen gerne Menschen in den Dienst nehmen und werben darum, dass viele mitmachen. Aber bitte, komm nicht dazu, um ein schlechtes Gewissen abzutragen oder um uns einen Gefallen zu tun, Matthias oder mir oder anderen. Ja, also die Motivation, den Lolo zu entlasten oder den Matthias oder mich oder andere, das kann ja am Anfang stehen. Ich sehe da einen, den Dienst alleine machen, da helfe ich mal mit, ist cool. Aber wenn das die einzige Motivation bleibt, ich bin hier, um dem Pastor zu helfen, das wird nicht durchtragen. Das, wenn es mal mühsam wird, wenn du das Gefühl hast, niemand sieht mich oder der Pastor gibt mir nicht die Anerkennung, die ich mir wünsche, dann hält das nicht mehr. Deshalb bitte, lass uns schöpfen aus dieser Liebe, die Jesus für uns hat, die er uns geschenkt hat. Lass uns ihn lieben. Und ein Weg, wie wir ihn lieben, ist dann, dass wir Liebe weiterfließen lassen, dass wir weiterschenken mit vollen Händen. Im Dienst für andere, in der Nachbarschaftshilfe, im Dienst für Geflüchtete, im Technikdienst, im Weitersagen von Jesus oder was Jesus dir aufs Herz legt. Und noch was, wir sind berufen auf den Weg mit Jesus. Das ist eine Bewegung. Ich rede da immer wieder von, werde das auch weiter tun. Ja, wir haben nicht einen christlichen Standpunkt eingenommen, habe ich gerade heute Morgen gesagt, so vor 30 Jahren und da bleibe ich jetzt stehen für immer und bewege mich nicht mehr, sondern ich bin mit Jesus auf dem Weg. Ich gehe mit ihm, ich lerne von ihm, ich reife hoffentlich durch ihn Und da haben wir alle noch viel vor uns. Aber dein Dienst fängt nicht erst an, wenn du damit fertig bist. Weil dann ist vorbei. Ja, dann bist du in der Herrlichkeit bei Jesus. So, dann ist dieser Reifungsprozess, weiß ich nicht, ob dann wir im Himmel noch weiter reifen in der Herrlichkeit. Aber er fängt heute mit dir an. Ja, er fragt den Petrus 3-mal, aber schon nach dem 1. Mal gibt er ihm auch die Berufung. Also er möchte dich heute gebrauchen und sei dir bewusst, dass du noch weiter wachsen wirst, klar, hoffentlich. Ne? Er will durch dich andere segnen. Er will durch dich hindurch andere lieben. Und das ist die Frage, ob du ihn lässt. Du sagst, ja, hier bin ich. Noch einen Schritt weiter. Wir hatten vorhin schon mal von dem kurzen Gespräch vor der Kreuzigung gehört, wo Petrus so wild entschlossen war, ich gebe mein Leben für dich. Und Jesus hatte da eine andere Offenbarung für ihn. Du kannst jetzt nicht mitkommen, hatte er da gesagt. Diesen Weg der Hingabe, den ich jetzt gehe, sagt Jesus, den muss ich erstmal alleine gehen. Den gehe ich für dich. Diese Last kann mir niemand abnehmen, die kann niemand mit mir teilen. Die Idee ist gerade, dass ich das leide, stellvertretend für euch alle. Aber in einer anderen Weise, zu einer anderen Zeit, wirst du mir folgen, auch auf diesem Weg. Und das ist ein bisschen rätselhaft erstmal, wie Jesus hier redet. Na, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden, gingst, wohin du wolltest. Passt, glaube ich, ganz gut zu der Persönlichkeit von Petrus so, ne? Mit dem Kopf durch die Wand. Und dann sagt er, aber wenn du alt sein wirst, dann wird dir jemand anders den Gürtel umbinden und du wirst die Arme ausstrecken und ja, er wird dir den Gürtel umbinden und dich führen, wohin du nicht willst. Es wird berichtet, dass Petrus in Rom irgendwann verhaftet wurde, gebunden wurde. Man hat ihm den Querbalken von einem Kreuz auf die Schultern gelegt und zur Kreuzigung geführt. Dann ist Petrus zusammengebrochen und hat gesagt, ich bin es nicht wert, auf die gleiche Weise zu sterben wie mein Herr. Dieser stolze, arrogante Petrus hat was gelernt. Gesagt, ich bin es nicht wert. Und die Römer waren pragmatische Leute. Und das heißt, sie haben dann gesagt, na gut, und dann haben sie ihren Kopf untergekreuzigt. Und so ist er in Rom für seinen geliebten Herrn gestorben. Petrus hat seine Prioritäten geordnet. Das klingt jetzt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Er wusste, was zählt in seinem Leben und über sein Leben hinaus. Er ist mit Jesus weitergegangen, er ist ihm gefolgt bis ans Ende und weiter bis in die Herrlichkeit. Und das ist nicht der Weg so krass, wie das die meisten von uns erleben werden, vermute ich. Ich weiß es nicht. Aber das ist doch der Weg, auf den Jesus uns ruft. Ich hatte gestern das große Vorrecht, ich war auf einer Mitgliederversammlung von einem Werk, was wir unterstützen. Und ich habe einige junge Leute kennengelernt, die kurz davor sind, auszureisen für Jesus in verschiedene Länder in der islamischen Welt. In den kriegszerrissenen Jemen, nach Pakistan, nach Indien. Eine Familie mit 2 kleinen Kindern wird in eine Lehmhütte in einem Flüchtlingslager im Südsudan ziehen. Sie haben ein bisschen die Luxusvariante gebucht, wo das Wasser nicht zu Fuß geholt werden muss, sondern mit dem Eselskarren kommt und sie ein Solarding auf dem Dach haben, dass sie ihr Handy aufladen können. Eine Frau war schon 53, die lässt ihre erwachsenen Töchter hier zurück, um Straßenkindern in Syrien zu dienen. Sie geht erstmal nach Jordanien und hofft, dass bald die Möglichkeit sein wird, nach Syrien reinzugehen. Warum tun Menschen das? Das waren alles Leute, die hier gute Projektmanager und andere, die gute Jobs hier haben. Aber sie haben die Liebe von Jesus kennengelernt. Und er hat sie gerufen, das auf diesem Weg weiterzugeben. Eine andere junge Frau, Johanna, sie ist Ergotherapeutin, 27 Jahre alt, ist auch auf dem Weg nach Syrien. Jesus hat ihr das schon vor 8 Jahren oder so gesagt, als gerade IS von Tür zu Tür ging, du gehst nach Syrien. Und sie, ja, wusste noch nicht so, am Anfang nicht so viel damit anzufangen. Aber er hat ihr Herz gebrochen für die Menschen in Syrien. Und sie hat uns an Schlagzeilen gezeigt, immer wieder in den Medien, wo von den Kindern in Syrien gesprochen wird als verlorener Generation. Die verlorene Generation, über 100.000 Straßenkinder, 2,5 Millionen Kinder in Syrien und noch eine Dreiviertelmillion von syrischen Kindern außerhalb in anderen Ländern gehen nicht zur Schule. Und sie erzählte, wie sie Jesus sagen hörte, glaubst du das? Ich verliere doch keine Generation. Ich verliere doch keine Generation. Und er hat ihr das aufs Herz gelegt, seine Liebe dort weiterzugeben. Sie macht sich auf den Weg. Ein Praktikum, Arabisch lernen, beten, dass Türen aufgehen in dieses Land, was die meisten von uns lieber von hinten sehen würden. Ich sage, wo willst du hin? Paulus schreibt das im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Christi Liebe drängt uns. Sie treibt uns vor sich her, so wie ja, wenn du im Segelboot bist und die Segel breit aufgestellt hast und der Wind von Achtern dich vorantreibt. Und das habe ich Johanna und den anderen abgespürt. Und das hat mein Herz berührt. Unser Dienen, egal wo das ist, egal wie dramatisch das aussieht von außen, es wurzelt in dieser Liebe von Christus. Und das klären wir nicht ein für alle Mal. Ja, Jesus, das habe ich dir 1974 gesagt, da war ich noch gar nicht da, aber ne, das muss erneuert werden. Das kann auch verloren gehen. Was schreibt Jesus oder lässt schreiben an die Gemeinde in Ephesus? Ja, ihr macht einen tollen Dienst, ihr seid theologisch, seid ihr auf Zack und so weiter. Aber das habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und gestern wurde erzählt, die haben einen Trainingskurs, ein paar Monate für die neuen Kandidaten, die ausreisen werden, wo es um ganz verschiedene Dinge geht, interkulturelle Teams, Krisensituationen, wie gehe ich damit um, wenn das Land nicht stabil ist. Aber die erste Einheit, die gelehrt wird, an die sich dann durchzieht, ist, wie lebe ich meine Beziehung mit Jesus? Wie bleibe ich frisch in dieser Liebe? Wie bleibe ich verwurzelt in ihm? Wie halte ich das Feuer am Brennen? Gerade wenn es drumherum schwierig wird. Ja, wenn du auf einer tollen Konferenz bist und es geht jetzt ja wieder und so, alles super und so, das ist ja easy. Aber dann, ja, wenn es eben haarig wird. Und ich will dir Mut machen. Es gibt nicht die eine Antwort, wie das für jeden genau klappt. Vielleicht ist dein Weg eher über Lobpreis. Vielleicht brauchst du Stille. Vielleicht brauchst du eher Gemeinschaft. Aber schau, wie kannst du auftanken? Wie kannst du dein Feuer am Brennen halten? Ich will da auch immer wieder neu suchen. Und ich merke, man rutscht leicht in Gewohnheiten rein, die dann nur noch Gewohnheiten sind. Und dann kommt irgendwas, was deine Gewohnheit unterbricht. Ja, ich war ganz gut im Joggen, dann war ich irgendwie krank und dann war ich unterwegs und dann ist der Rhythmus weg und so. Und plötzlich passiert nichts mehr. Erlaub das nicht in deiner Beziehung zu Jesus zu passieren. Es geht leicht. Aber er zündet auch immer wieder gerne neu an. Ich musste dran denken, am Ende meiner Schulzeit, die ist schon ein bisschen her, da stand ich so vor dieser Frage, noch Zivildienst damals und so, ja, aber wie geht's dann weiter? Was will ich beruflich machen? Hatte so ein paar Ideen, aber was sich so rauskristallisierte für mich, war eine Klarheit, egal was ich mache, ich will mit meinem ganzen Leben für Jesus irgendwie da sein. Also ich will nicht als Hobby irgendwie dann auch noch Christ sein nebenbei, sondern egal was das heißt beruflich, dachte damals Lehramt, irgendwas oder verschiedene Ideen. Aber ich will ganz für Jesus da sein. Und das heißt nicht, dass das ein vollzeitlicher Dienst sein muss. Das heißt schon gar nicht, dass man Pastor werden muss. Hätte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen können. Alles mögliche andere, ja, aber das doch nicht. Ja. Ich dachte auch, ich bleibe nur 4 Jahre in Hessen. Aber das war die entscheidende Weichenstellung. Zu sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Mach was damit. Das war das, was mich zu Jesus gezogen hat, dass er einen Plan hat für mich. Auch wenn er mir den nicht gleich verraten hat. und ich die letzten Seiten auch noch nicht kenne. Ja, ist das dein Bekenntnis vor Jesus? Mein ganzes Leben gehört dir. Ich will es für dich leben, egal was kommt. Ich lade dich ein, ihm das zu sagen, aber er nimmt so ein Gebet auch ernst. Also sei auch gewarnt. Ganz kurz zum Schluss gibt es diese Szene mit Johannes. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Ohr habt. Ja, dann ist plötzlich, ich weiß nicht, ob Petrus jetzt das ein bisschen heiß wird und er ablenken will oder einfach ein bisschen nicht so gut konzentriert ist. Guckt er, da hinten läuft der Johannes, was ist denn mit dem und so. Und dann gibt es eine komische, bisschen eigenartige Diskussion hier. Und man kann ja denken, na, Petrus ist doch auch zum Dienst an der Gemeinschaft berufen und so, jetzt fängt er halt gleich an. Aber Jesus ist ziemlich schroff. Er sagt im Prinzip, was geht dich Johannes an? Folge du mir nach. Und ja, Gemeinschaft ist elementar wichtig. Ich wäre der Letzte, der was anderes sagen würde. Aber am Anfang und am Ende und zwischendurch stehen wir als Einzelne vor Jesus. Und Jesus schaut nicht uns als Kollektiv nur an, macht er auch, aber er schaut dich an und sagt zu dir, ich liebe dich. Er fragt dich, liebst du mich? Und er ruft dich, folge mir nach.